Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Tiam.
Hallo. Das Silicon Valley stand ja mal für die Utopie des globalen Dorfes. Mittlerweile geht's eher um einen neuen Imperialismus von Grönland bis zum Mars. Und anderen, ich nenne sie mal, größenwahnsinnigen Fantasien, wenn es beispielsweise um das Schicksal der Menschheit geht.
If we had a trillion humans, we would have 1,000 Mozarts and 1,000 Einsteins.
Genau. Unser Kompressor-Team hat das ideologische Weltbild der Tech-Milliardäre ergründet. Zu hören in unserem neuen Podcast Tech Brotopia. Finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App oder täglich bei uns im Programm. Folge 5. Disneyland für Auserwählte. Wir nähern uns der Zielgeraden unseres neuen Podcasts Tech Brotopia, den Sie täglich bei uns im Programm hören oder auch online in unserer Deutschlandfunk-App. Gemacht von unserem Kompressorteam, das sich mit dem radikalen ideologischen Denken der Tech-Milliardäre auseinandergesetzt hat. Folge 2 beispielsweise beschreibt, wie aus den wunderlichen hippiesken Nerds dunkle autoritäre Zukunftsvisionen der Tech-Oligarchen wurden. Und gestern in Folge 4 haben wir uns mit den rechten Vordenkern und ihren radikalen Ideen beschäftigt. Heute in der 5. und vorletzten Folge geht es um Freedom Cities. Klingt erstmal unverfänglich, aber sie planen den Exit mit dem Ziel raus aus der Demokratie und Unterstützung gibt es von US-Präsident Donald Trump. Mehr dazu jetzt in Tech Brotopia, Disneyland für Auserwählte.
Deutschlandfunk.
We'll actually build new cities in our country again. These freedom cities will reopen the frontier, reignite American imagination.
Donald Trump 2023 in einem Wahlkampfvideo. Und da fragt man sich doch,
was ist eine freie Privatstadt? Stellen Sie sich ein System vor, in dem Ihnen ein privates Unternehmen als Staatsdienstleister Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum bietet.
Das ist der ultralibertäre Milliardär Titus Gebel im YouTube-Kanal World of Value. Die Schriftstellerin Theresia Enzensberger hat ein Buch über eine solche Privatstadt geschrieben und findet solche Konzepte für die Tech-Welt nur konsequent.
Da, wo sozusagen das Silicon Valley anfängt, sich Richtung so Apps und solche Sachen, so Startup-Culture zu orientieren, da fängt es dann eben auch an, dass sie überlegen, wie kann denn der Exit aussehen? Wie kann ein Staat aussehen, der praktisch von Staatlichkeit losgelöst ist, eine außerstaatliche Nation?
Das Problem in der Demokratie funktioniert das nicht.
So, what do I mean by this? What do I mean by Silicon Valley's ultimate exit?
Ja. Was meint der Tech- und Privatstadt-Visionär Balaji Srinivasan mit dem ultimativen Exit? Wir reisen dahin, wo er schon stattgefunden hat. Ich bin Banafshe Hormazdi und das ist Tech Brotopia. Folge 5: Disneyland für Auserwählte. Honduras. Karibikinsel Roatan. Ein Paradies mit weißen Sandstränden, türkisem Meer, Palmen und Korallenriffen. Und mittendrin ein privates Zukunftslabor des Kapitalismus.
If you're an entrepreneur on the forefront of the latest innovations, an investor seeking new opportunities for growth, or a 21st century pioneer searching for a beautiful destination where you can freely pursue your dreams, Prospera is the place for you.
Die Stadt Prospera. Spanisch für wohlhabend. Schick gemacht in einem Werbevideo.
Prospera is building the future of human governance. Privately run and for profit.
Hier gibt es eigene private Gerichte, Sicherheitskräfte, ein Bildungssystem und ein Rechtssystem. Ein Unternehmen spezialisiert auf Biotechnologie und Lebensverlängerung. Zahlen kann man mit Bitcoin. Prospera liegt in einer Sede, einer Sonderwirtschaftszone, die von der ehemaligen rechtsgerichteten Regierung von Honduras geschaffen wurde. Mit dem Ziel, ausländische Investoren ins Land zu bringen und die Wirtschaft anzukurbeln. Prospera ist praktisch eine Privatstadt. Hier macht ein Unternehmen die Regeln, kein demokratisches Parlament.
Aber die Grundidee ist einfach zu sagen, Schutz von Freiheit, Leben, Eigentum ist eigentlich auch nur eine Dienstleistung. Ja, also der Staat ist überhaupt kein Halbgott, sondern es ist eigentlich eine Dienstleistung.
Nochmal Titus Gebel im YouTube-Kanal World of Value. Jurist, Unternehmer, Vordenker der Privatstaatbewegung.
Und die Hauptdienstleistung des Staates ist eben, Sicherheit herzustellen. Für die Bürger, damit die dann untereinander Handel treiben können und alle möglichen Interaktionen machen können.
Die Bürgerinnen und Bürger sind für Titus Gebel vor allem die zahlende Kundschaft eines Dienstleisters, des Staates. Gebel hat Einfluss auf viele laufende Privatstadtprojekte. Er hat ein Buch über die Bewegung geschrieben. Bei Prospera in Honduras war er als Chief Legal Officer und Investor dabei. Das Rechtssystem der Privatstadt hat er maßgeblich mit ausgedacht.
Da gibt es einen Vertrag, und zwar keinen fiktiven Gesellschaftsvertrag, sondern einen echten Dienstleistungsvertrag. Da steht drin, das sind meine Rechte, meine Pflichten. Das kostet mich, sagen wir mal, 1.500 Euro im Jahr, haben wir ausgerechnet. So viel kostet Freiheit für Schutz von Leben, Freiheit, Eigentum.
Die Privatstädte sollen das Zusammenleben revolutionieren. Dafür hat Gebel jede Menge Geld investiert. In Brunei oder auf São Tomé und Príncipe. Aber auch in Mittelsachsen, in der Stadt Döbeln. Bisher war keines der Projekte nennenswert erfolgreich. Klar, die wenigsten Länder sind begeistert davon, Teile ihres Hoheitsgebietes einfach abzugeben. Auch nicht an reiche Investoren.
Deshalb glaube ich, das wird auch nicht möglich sein in einer Massendemokratie, wo auch diejenigen eine Stimme haben, die nur Leistungsempfänger sind.
Aus ihrer antidemokratischen Haltung machen Privatstadtinvestoren wie Gebel selten ein Geheimnis. Ihnen geht es um den Abschied vom bürgerlichen Staat.
Wenn das stimmt, was wir glauben, dass der Markt ein überlegenes System ist, durch Versuch und Irrtum, durch Selektion, durch Anpassung, ein evolutionäres Konzept ja eigentlich, dann könnten wir doch einfach dieses Modell auf unser Zusammenleben übertragen.
Selektion, Anpassung, Evolution. Gebel bemüht nicht nur darwinistische Vokabeln in seinen Texten. Für den Publizisten und Soziologen Andreas Kemper sind Gebels Ideen und seine Privatstadtbewegung eine Faschismus-Pipeline.
Eigentlich geht es genau darum, die Demokratie soll abgeschafft werden und auch Gesetzesvorschriften, die Unternehmen behindern, soll es damit dann nicht mehr geben.
Privatstädte wie Prospera sind mehr als einzelne Start-up-Projekte. Sie sind Prototypen, Labore für eine neue Weltordnung. Ganz nach dem Mindset der Tech-Bros.
Damit probieren die erstmal aus. Die gucken, wie lässt sich das machen, was lässt sich verbessern, wie können wir diese Verträge machen, was müssen wir machen, um das durchzusetzen, wie kommt das an in der Bevölkerung, welche Möglichkeiten haben wir uns zu wehren und wie können wir dann uns dann auch, wie können wir darauf aufbauen, dann noch größer werden und uns noch mehr vernetzen. Das heißt, es gibt eigentlich hier nur so 3, 4, 5 so kleine Privatstadtprojekte, aber es gibt eine Vielzahl von Unternehmen inzwischen, von Organisationen, von Konferenzen und so weiter, die dort noch sehr viel größer sind quasi als die einzelnen Privatstadtprojekte bis heute.
Finanziert werden viele Projekte von alten Bekannten, unseren Tech-Bros. Mark Andreessen hat zum Beispiel in das privatstadtähnliche Projekt California Forever investiert, genauso wie LinkedIn-Gründer Reid Hoffman. Peter Thiel unterstützt den Risikofonds Pronomus Capital, der Projekte wie Prospera finanziert. Am Geld scheitern die Visionen also nicht, eher an der staatlichen Opposition zu solchen Projekten. Doch die Bewegung ist optimistisch, denn
they feel like they've acquired a very, very powerful ally in the new Trump administration.
Sie haben das Gefühl, dass sie in der neuen Trump-Regierung einen sehr, sehr mächtigen Verbündeten gefunden haben.
Künstler Bodian beobachtet libertäre, antistaatliche Denkströmungen, wie die Privatstadtbewegung. Mit Trumps zweiter Amtszeit haben sie einen Pfad aufgenommen, sagt er.
We'll actually build new cities in our country again. These freedom cities will reopen the frontier, reignite American imagination.
Vertreter von Prospera haben sich etwa Anfang 2025 mit Donald Trump selbst getroffen. Prosperas Stabschef Trey Goff schwärmt gar von elektrisierter Stimmung in D.C. Und auch Trump selbst hat schon 2023 Pläne für eigene Privatstädte vorgestellt.
The Freedom Cities proposal, which still is quite embryonic.
Der Vorschlag der Freedom City, der noch recht unausgereift und unklar ist, aber im letzten Jahr von Trump rhetorisch unterstützt wurde, deutet auf die Idee des Blanko-Städte-Designs hin. Nach dem Modell einer Unternehmensstadt, in der privaten Investoren das Recht eingeräumt werden kann, ihre eigenen Siedlungen nach ihren eigenen Gesetzen und Ausschlussregeln zu errichten. Das scheint etwas zu sein, das in der Trumpschen Vision für wirtschaftliche Entwicklung und wirtschaftlichen Wandel durchaus willkommen ist.
Welcome inside of the Trump vision for economic development and economic transformation.
Eigene Gemeinden nach eigenen Gesetzen gründen können. Hinter den Privatstädten steht vor allem eine Idee. Der Abschied vom Staat überhaupt. Ganz neu ist diese Idee nicht. Vorläufer davon gibt es seit den 1970er Jahren. Sogenannte Sonderverwaltungszonen. In ihnen gelten andere Gesetze als im Rest des Landes. So sollen Investoren angezogen und das Wirtschaftswachstum gefördert werden.
And these areas would be
und diese Gebiete waren mit Stacheldraht umzäunt und unterlagen anderen Regeln und Vorschriften als die umliegenden Gebiete.
So they became, in the words of some observers, these fantasy islands of capitalism.
So wurden sie, in den Worten einiger Beobachter, zu Fantasieinseln des Kapitalismus.
Steueroasen, Freihäfen, Technologieparks, zollfreie Gebiete, Innovationszentren. Alle weitgehend dereguliert. Diese Zonen gehören zwar zu einem Staat, sind aber zugleich von ihm getrennt. Investoren wird hier eine Freiheit gegeben, die sonst nicht denkbar wäre.
There was a feeling that democracy was getting in the way of capitalism.
Einige Libertäre hatten das Gefühl, dass die Demokratie dem Kapitalismus in die Quere kommt. Und sie fingen an, sich für die Idee zu begeistern, den Nationalstaat ganz zu verlassen und zonenähnliche Gemeinwesen zu schaffen, die aus den bestehenden Nationalstaaten ausgegliedert werden könnten. Und in denen sie die vollständige Kontrolle und Aufsicht über die Vorgänge innerhalb der Enklave hätten.
Diese Enklaven wurden in den Augen libertärer Ideologen zur Blaupause. Wie wäre es, wenn man nicht nur für Unternehmen, sondern für ganze Bevölkerungen eigene Regeln schaffen könnte?
Die ersten Projekte sind dann 2008 entstanden, also die ersten Projektideen mit der Weltwirtschaftskrise. Parallel übrigens auch zu Bitcoin, also das erste Bitcoin-Protokoll wurde auch 2008 geschrieben. Das sind so parallele Entwicklungen, also weg vom Staatsgeld, weg überhaupt vom Staat. Und dahinter stecken Leute mit sehr viel Geld. Also Peter Thiel zum Beispiel und ähnliche Leute aus dieser sogenannten PayPal-Mafia, die finanzieren das zum Großteil.
Die Aufgabe für Libertäre sei es, einen Ausweg aus der Politik in all ihren Formen zu finden, schreibt Peter Thiel. Also dem demokratischen Staat und seinen Steuern entkommen. Es geht ihm kurz gesagt darum, den Kapitalismus von der Demokratie abzuschirmen. Also beginnt er zu investieren in verschiedene Projekte, die genau dieses Ziel verfolgen.
Das Interessante bei diesen Privatstadtprojekten ist, dass es nicht linear eine Gruppe gab, die das Ganze entwickelt hat, sondern es ist gleichzeitig aus ganz vielen verschiedenen Ecken gekommen, die allerdings alle ungefähr dieselbe Ideologie haben.
Einer der Vordenker der Bewegung ist der Ökonom Paul Romer. 2009 stellt er bei einem TED-Talk die Frage, warum Entwicklungsländer nicht aus der Armutsfalle herauskommen. Seine Antwort?
Rules. Bad rules.
Someone like Paul Romer.
Jemand wie Paul Romer, der politische Ökonom aus Stanford, ist für das Konzept der Charter City bekannt, die in seinem Verständnis eine neue Art der internationalen Entwicklung darstellt.
International development in a new, fresh way.
Im TED Talk sagte der:
The investors who will build out the infrastructure, the power system, the roads, the port.
Die Investoren, die die Infrastruktur, das Stromnetz, die Straßen, den Hafen, den Flughafen und die Gebäude ausbauen. Die Stadt kann gebaut werden und wir können dieses Modell skalieren. Wir können es immer wieder wiederholen.
We can scale this model. We can go do it over and over again.
This is a kind of a voluntary colonization that he proposes.
Es ist eine Art freiwillige Kolonisierung, die er vorschlägt, indem er behauptet, man könne ein Hongkong in armen Ländern in Mittelamerika und anderswo im globalen Süden schaffen.
So this becomes one of the thin edges of the wedge for the private city.
Dies ist eine der problematischen Aspekte der Privatstadtbewegung. Die Etablierung und Normalisierung der Idee, die nationale Souveränität aufzuspalten in Pakete, die auf dem freien Markt von Leuten mit ausreichend Kleingeld gekauft und verkauft werden können.
Roma schlägt vor, dass ärmere Länder unbewohntes Territorium doch zur Verwaltung an reichere Staaten abtreten könnten. Die Idee basiert auf dem Konzept der Sonderverwaltungszonen, wie Hongkong. Die Staaten halten von dieser Idee relativ wenig. Dafür hat Roma andere Gesinnungsgenossen. Zum Beispiel den reaktionären Blogger Curtis Yarvin, den wir aus der letzten Folge gut kennen. Der nennt Romas Idee Kolonialismus für das 21. Jahrhundert. Das ist in Yarvins Welt ein Lob. Das Konzept der Charter Cities hat sich aber auch ohne Roma weiterentwickelt. In Deutschland zum Beispiel beobachtet Andreas Kemper die Szene.
Also die AfD im Bundestag hat einen Antrag gestellt, dass die gesamte Entwicklungspolitik umgestellt werden soll auf die Errichtung von sogenannten Charter Cities.
Nach diesem Antrag von 2021 gab es allerdings keine größeren Vorstöße der rechtsextremen Partei mehr. Also, eine Privatstadt an Land zu errichten, ist nicht gerade einfach. Staaten geben ungern einfach so die Kontrolle über Gebiete ab. Die libertären Stadtentwickler schauen sich deshalb um und suchen ihre Freiheit woanders. Nämlich auf dem Wasser. Zur gleichen Zeit, als Paul Roma seine Kolonialismus-Fantasie vorstellt, arbeitet Patry Friedman an einem ähnlichen Entwurf. Patry Friedman ist Enkel des neoliberalen Wirtschaftswissenschaftlers Milton Friedman. Der die Theorie aufgestellt hat, dass Unternehmen nicht der Gesellschaft verpflichtet sind, sondern nur ihren Aktionären. Der Apfel fällt also nicht weit vom Stamm. Patry Friedmans Grundidee, Seasteading, eine Art schwimmende Mikronationen außerhalb staatlicher Kontrolle.
Und da war die Idee, dass man sozusagen auf seiner eigenen kleinen Scholle ist. Also man baut sein Haus auf eigenen kleinen Privatinsel.
Theresia Enzensberger ist Schriftstellerin und hat sich viel mit Seasteading beschäftigt. Ihr Roman Auf See beschreibt so eine dystopische Privatstadt im Meer und spielt reale Seasteading-Visionen durch.
Und dann kann man das andocken an andere Privatinseln. Und je nachdem, wo einem am besten gefällt, wie Regierung gemacht wird oder wie Gesellschaft organisiert wird, kann man sich dann an unterschiedliche Boote andocken. Also die Fantasie ist, auf dem freien Markt der Ideen wird sich die beste Art zu regieren durchsetzen.
In Theresia Enzensbergers Roman ist die Seestadt zum Scheitern verurteilt. Und auch Patry Friedmans Realversion hatte mit Konstruktionsfehlern zu kämpfen. Ozeane sind keine rechtsfreien Räume. Dazu kommen logistische Probleme wie die Versorgung mit Frischwasser, Essen und Energie oder die Müllentsorgung. Seasteading war zwar ein PR-Erfolg, logistisch ist es aber ein Reinfall. Also, wenn der Ozean reguliert ist und Land vergeben ist, dann muss der Fluchtpunkt einfach nochmal neu gedacht werden. Auftritt Balaji Srinivasan.
You don't have to actually go and get your own island.
Eine eigene Insel zu kaufen ist für SchülerInnen der Start-up-School, vor denen Srinivasan hier spricht, sowieso zu teuer. Noch jedenfalls. Srinivasan. Gentechnik- und Kryptounternehmer, Tech-Investor und ein ehemaliger Partner in Mark & Reasons Firma. Im Silicon Valley kennt man ihn als Vordenker radikaler Visionen. Geschäftspartner und Sympathisanten sind neben Mark & Reason auch ein paar alte Bekannte. Peter Thiel und Vizepräsident J.D. Vance. Für Srinivasan beginnt die Staatsgründung nicht mit Territorium, sondern mit Code und mit einer digitalen Community. Und die spaltet sich dann innerhalb der realen Welt vom Staat ab und gründet in dieser ihre eigenen Gebiete.
So, what do I mean by this? What do I mean by Silicon Valley's ultimate exit?
Der versucht, eine Exit-Strategie durchzusetzen. Exit heißt raus aus dem bisherigen System und dann eben ein ganz neues System etablieren. So einen Flickenteppich Privatstadt-Staat quasi, wo dann halt überall auf der Erde dann Gemeinden dann zu einem Staat zusammengeschlossen werden.
Exit is leaving to create a new system, a new startup, or to join a competitor sometimes. Silicon Valley itself is also shaped by Exit.
Für Balaji Srinivasan ist der Ausstieg die produktivste Option. Statt sich mit langwierigen Reformprozessen aufzuhalten, soll man einfach aussteigen und einen neuen Staat gründen. Wie ein Start-up. Dafür braucht es auch keine Privatstadt auf hoher See. Der Exit fängt vor dem Bildschirm an.
You can do the equivalent of dual booting or telecommuting.
Man kann es sich vorstellen wie parallele Systeme, zwischen denen man hin und her schaltet, oder wie Homeoffice.
You can opt out to whatever level that you prefer.
Sie können sich so weit zurückziehen, wie es Ihnen gefällt. Einfach auf Reddit zu gehen, anstatt fernzusehen, ist eine Möglichkeit auszusteigen.
There is this entire digital world up here, which we can jack our brains into and we can opt out.
Es gibt diese ganze digitale Welt hier oben, in die wir unser Gehirn einklinken können und durch die wir aussteigen können.
Balaji Srinivasans Netzwerkstaat ist eine Parallelgesellschaft im Netz. Eine Staatsform auf Grundlage der Blockchain. Für Quinn Slobodian ist das ein Mix aus verschiedenen Theorien. Eine neue Nation als digitale Imagination. Grenzenlos, finanzierbar, formbar.
Meaning that he thinks the Internet especially has produced the conditions.
Das heißt, er ist der Meinung, dass vor allem das Internet die Bedingungen geschaffen hat, unter denen Exit-Gemeinschaften gleichgesinnte Akteure online zueinander finden können, die sehr eng, effektiv und mächtig werden. Und dann mit der Finanzierung im Rücken könnten diese Internet-Online-Communities, diese Fangemeinden, als reale Gemeinschaften irgendwo auf der Welt wieder auf die Erde kommen.
Srinivasan nennt diese Gruppen Tribes, also Stämme. Die Idee ist uralt, Stammeszugehörigkeit, aber diesmal programmiert. Die digitale Cloud sieht er als Vorstufe für die physische Kolonie, erzählt er im Podcast Moment of Zen.
So the purpose of your digital tribe is to take territory. Cloud first, land last, but not land never. That territory doesn't all have to be in one place.
Der Zweck deines digitalen Stammes ist es also, Territorium einzunehmen. Zuerst digital in der Cloud. Das Territorium an Land kommt zwar zuletzt, aber irgendwann doch. Und dieses Territorium muss sich nicht an einem Ort befinden.
It can be the, one of the biggest things about the internet, what key insight is that enclaves are much more valuable. You can have a patch here, a patch there, a patch here, a patch there.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse über das Internet ist, dass Enklaven viel wertvoller sind. Man kann einen Fleck hier haben, einen Fleck dort, einen Fleck hier, einen Fleck dort.
Für San Francisco entwirft er eine Art farblich kodiertes Apartheid-System von Stämmen. Tech-Anhänger, die Grauen, sollen ganze Viertel kontrollieren, während liberale Bürger als Blaue ausgesperrt werden. Die Grauen sollen die Polizei mit Festessen und Jobs für die Verwandtschaft bestechen und so auf ihre Seite ziehen. Loyalität soll getestet werden mit einer Befragung, zum Beispiel
Would you have taken the sign off of Elon's building?
Eine Referenz zum Ex-Logo, das Elon Musk wegen Bauvorschriften von der Fassade der Twitter-Zentrale entfernen musste. Krönender Höhepunkt in Srinivasans Vision wäre eine Grey Pride Parade, bei der die Tech-Elite durch die Straßen zieht. Auch die Polizei soll mitfeiern.
You know, what I'm really calling for is something like Tech Zionism.
Tech-Zionismus, den Srinivasan offenbar als imperialistische Landnahme versteht. Der Investor nimmt immer wieder Bezug auf religiöse Narrative und Mythologien. Obwohl die Privatstadtbewegung auf Technologie und Zukunft ausgerichtet ist, lebt sie eigentlich von ganz alten Ursprungsfantasien.
There are different inspirations or kind of origin myths for the private cities movement.
Es gibt verschiedene Inspirationsquellen für die Bewegung der Privatstädte. Ich denke, einige von ihnen sind sehr romantisch, was die Idee der Homesteads und des weißen Siedlers am Beginn der Kolonisierung angeht, der seine Hände in den Boden gräbt und seine Arbeit verrichtet.
Plunging their hands into the soil and mixing their labor.
Homesteads sind also sozusagen Heimstädte, ist eben ein Begriff aus dem US-amerikanischen Siedlerkolonialismus, wo die Idee war, man baut eben da ein neues autarkes Heim hin und damit erschließt man sich neue Welten.
Der digitale Kolonialismus wird zur logischen nächsten Stufe des amerikanischen Traums verklärt.
Past generations of Americans pursued big dreams and daring projects that once seemed absolutely impossible. These freedom cities will reopen the frontier, reignite American imagination.
I put it in my bio, infinite frontier, immutable money, eternal life.
The blood of pioneers flows in our veins. Providence has chosen us to carry this ancient spirit into new frontiers at this very moment when the future of human civilization hangs in the balance.
Auf jeden Fall ein Narrativ ist das Pioniertum. Also wir sind eben an der Vorfront. Und das übersetzt sich ja ganz schön in so Ideen von Progressivität. Also wie man ja in der Tech-Branche auch immer sagt, du kannst jetzt investieren oder später, aber es wird auf jeden Fall passieren, der Fortschritt. Und wir sind nur an der Spitze des Ganzen. Also wir sind die Avantgarde.
Für Tech-Milliardäre ist das oft mit Weltuntergangsfantasien verbunden, sagt Theresia Enzensberger. Steigende Meeresspiegel, Überbevölkerung, Systemkollaps. Szenarien, die als Legitimation dienen, sich abzukapseln.
Meine Theorie ist aber, dass es eigentlich eine Sehnsucht nach dem Weltuntergang ist. Weil es darum geht, etwas Neues zu erschaffen. Und es basiert auf einer sozialdarwinistischen Logik.
Die Tech-Bros wünschen sich also die Apokalypse, weil nur die Stärksten den Weltuntergang überleben würden. Glauben Sie?
Die können dann eine neue, bessere Gesellschaft aufbauen. Und das ist natürlich also mindestens anschlussfähig für faschistische Rassentheorie, wo ja auch der bessere Mensch entsteht nach der Zerstörung.
Klar, wenn die Welt untergeht, dann kann man danach ja einfach wieder von vorne anfangen. Privatstädte sind der Versuch, sich aus der demokratischen Gesellschaft herauszuziehen und gleichzeitig eine neue Ordnung zu errichten, in der es Freiheit nur noch für die gibt, die das nötige Kleingeld dafür haben. Survival of the Richest nennt Douglas Rushkoff das. Er hat auch ein Buch mit diesem Titel veröffentlicht. Die Exit-Fantasien der Tech-Milliardäre nennt er schlicht und einfach The Mindset.
I mean, the mindset is the belief that...
Das Mindset basiert auf dem Glauben, man könne genug Geld verdienen, um sich von der Realität abzuschotten, die man durch diese Art Geld zu verdienen geschaffen hat. Oder man könne genügend Technologie entwickeln, um den Auswirkungen der Technologien zu entgehen, die man vorher geschaffen hat. Als könnte man ein Auto bauen, das schnell genug fährt, um seinen eigenen Abgasen zu entkommen.
Es ist diese Fantasie, dass es einen Ort gibt, wo es eine Tabula Rasa gibt. Die ist auch eine Fantasie, die im Kolonialismus eine große Rolle gespielt hat. Also das Niemandsland, da war nichts, da sind wir hingegangen, da waren die neue New Frontiers. Also die ganze Sprache des Silicon Valleys ist ja auch durchzogen von so Kolonialismus.
This is the moment when our global citizenry transforms into something greater. A people forging their destiny together.
Das ist Dryden Brown auf einem Kongress seiner Firma Praxis. Er versteht sich sehr gut auf pseudomythologische Bilder und koloniale Fantasien.
Let me tell you something few yet understand. The age of network states is but a prologue. What comes next is the age of network empires. And Praxis will be the first.
Praxis, der erste Netzwerkstaat der Welt. Dryden Brown ist sein Mitbegründer. Aber wie das im Silicon Valley so oft ist, die großen Worte werden selten von großen Zahlen gedeckt. Praxis existiert aktuell nur im Internet mit, nach eigenen Angaben, ca. 100.000 Mitgliedern. Zum Vergleich, Kaiserslautern hat ca. 101.000 Einwohner. Wenn Praxis dann aber mal ein richtiger Stadtstaat werden soll, haben die Gründer auch schon ein Territorium ins Auge gefasst, auf dem das passieren soll, und sehr prominente Unterstützer.
We need Greenland. We have to have Greenland.
Donald Trump auf einer Pressekonferenz im März 2025. Schon seit seiner ersten Amtszeit fantasiert er davon, dass Grönland Teil der USA werden soll. Dazu passt, dass er den PayPal-Mitgründer Ken Howery als Botschafter in Dänemark nominiert hat. Ein Bro von Peter Thiel. Praxis und ihrem Chef Dryden Brown passt das sehr gut in den Kram. Ich bin nach Grönland geflogen, um es zu kaufen, schrieb Brown 2024 auf X. Das hat überraschend nicht geklappt. Im gleichen Jahr sammelte das Startup 525 Millionen Dollar ein, sagt Brown. unter anderem von Pronomos Capital, dem Risikokapitalfonds von Seasteading-Pionier Patry Friedman, der wiederum Geld von Peter Thiel bekommt. Aber warum sind alle so scharf auf Grönland? Die Antwort ist überraschend einleuchtend.
Also die wollen natürlich einerseits diese Kälte nutzen von Grönland für Computeranlagen. Die braucht man halt, für Bitcoin braucht man halt sehr viel Rechnerkapazität und das wird sehr warm und deswegen muss es gekühlt werden und da ist Grönland wichtig. Aber es gibt eben auch seltene Mineralien in Grönland und da hofft man auf die Klimakatastrophe, dass dann eben das Eis dort schmilzt und Praxis will dann sogar nachhelfen mit Terraforming und dann selber das Eis zum Schmelzen bringen.
Auch wenn es erstmal weiter unwahrscheinlich erscheint, dass die USA Grönland annektieren, die Idee des Network States hat einige Fürsprecher in der realen Politik. Oberflächlich betrachtet ist außer schicken Konferenzen, viel Papier und aufwendig gestalteten Websites bisher nicht viel rausgekommen. Aber Leute wie Dryden Brown meinen es ernst. Sie wollen einen Kapitalismus ohne Staat, nach Vorbild eines Start-ups. Projekte wie Praxis verstehen sich dabei aber nur als Vorhut. Grönland ist für sie nur ein strategischer Zwischenschritt. Das wirkliche Ziel liegt sehr viel höher. Dryden Brown im Endgame-Podcast.
Ich glaube, es gibt nicht mehr viele Grenzen auf der Erde. Und es gibt einen Menschenschlag, der diese Art von Herausforderung wirklich attraktiv findet. Wir müssen herausfinden, wie wir in ein paar Jahren ein Raumschiff zum Mars schicken können, wie Elon sagt. Wir müssen herausfinden, wie wir eine Stadt auf dem Mars bauen können. Grönland ist der beste Zwischenschritt zum Mars.
What's our goal? Our goal is to get to Mars, to see the stars, right?
Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist, zum Mars zu fliegen, um die Sterne zu sehen, richtig?
I put it in my bio. Infinite frontier, immutable money, eternal life, right? That's our goal.
Unendliche Weiten, fixiertes Geld, ewiges Leben, richtig? Das ist unser Ziel.
In den Weltraum also, auf den Mars. Da wollen sie eigentlich alle hin. Das ist der ultimative Exit. Es geht nicht mehr um den Rückzug ins Private, sondern um die Gründung einer neuen Zivilisation, weit weg von der Erde und ihren Problemen und Regularien. Wie viel Platz gibt es in den Raumschiffen der Tech-Milliardäre? Silicon Valley-Experte Douglas Rushkoff hat die Antwort.
The bulk of humanity is understood as the first stage of the rocket.
Der Großteil der Menschheit wird verstanden als die erste Stufe der Rakete, die man zurücklässt, wenn man ins Weltall fliegt. Wir sind die Puppe, der Teil der Raupe, den der Schmetterling frisst, wenn er wächst und fliegt.
Sehr poetisch gesagt. Und die Fantasien der Tech-Milliardäre gehen auch in Richtung Fantasy. Die Reisen von SpaceX oder Blue Origin zum Mars sind ja nur die allerersten Babyschritte für die Ausbreitung der Menschheit ins Weltall. Irgendwann in tausenden, Millionen, Milliarden Jahren. Jeff Bezos, von Hause aus Investmentbanker und Warenhausbetreiber, träumt von Trillionen Menschen, Mozarts und Einsteins ohne Ende.
1000 Mozarts und 1000 Einsteins.
Wir sprechen dann aber auch noch von ganz anderen Wesen.
Also Transhumanismus wäre für mich, wenn wir sagen, you know what, lass uns jetzt Gene-Editing machen und uns Flügel wachsen.
Der deutsche Tech-Milliardär Christian Angermeier war das. Für unsere Verbreitung ins All müssen wir den aktuellen Menschen jedenfalls dringend aufrüsten.
They said, why stop at just perfecting our species? Why not transcend our species altogether, create a new species that's even better than us? Right, so that is the essence of the idea of transhumanism.
Emil Torres kennt sich aus. Torres war selbst mal Transhumanist und ist jetzt einer der schärfsten KritikerInnen der Silicon Valley-Ideologien. Die Erde und den Menschen als Auslaufmodelle begreifen. Alles darüber in Folge 6 von Tech Bro Topia. Eine Podcast-Serie in 6 Folgen. Host bin ich, Anafsche Hormasdi. Idee und Konzept: Philipp Schnee und Hartwig Fenz. Recherche und Skript: Jaya Mirani, Jenny Gensmer, Philipp Schnee und Hartwig Fenz. Zusätzliche Recherche: Marie Zinkan.
Redaktion Kais Harabi und Hartwig Fenz. Regie Philipp Brühl. Ton- und Sounddesign Lukas Wilke. Faktencheck Johanna Klenke, Katrin Krautwasser und Laura Mattausch. Projektleitung und Koordination Lars Hendrik Beger und Christine Watti. Produktion Deutschlandfunk Juli 2025. Alle Folgen von Techrotopia hört ihr in der Deutschlandfunk-App.
Und unsere letzte und sechste Folge hört ihr morgen wieder bei uns im Programm ab 14.05 Uhr. Wednesday-Fans dürfen sich freuen, denn nach fast 3 Jahren Wartezeit startet heute die 2. Staffel bei Netflix. Und zu diesem Song hat Serienstar Jenna Ortega als Wednesday beim Schulball extravagant getanzt, wie immer mit einem, ja, absichtlich ausdruckslosen Gesicht. Damit ist sie vor allem im Netz viral gegangen. Sie ist die Tochter der verruften Addams Family und der Erfinder ist Cartoonist Charles Addams. Er steht ja, beziehungsweise die Horrorfamilie steht für einen doch durchaus morbiden Humor, gibt es seit den 1960er Jahren, ist fest verankert in der Popkultur und mit der Serie auf Netflix ist Regisseur Tim Burton ein erfolgreiches Spin-off gelungen. Heute startet also Staffel 2. Serienkritikerin Emily Toomey, du hast nur die ersten 4 Folgen sehen können. Warum? Mhm. Das ist doch ein bisschen gemein für alle Fans, dass es jetzt sowas wie einen ersten Teil gibt.
Ja, total. Aber das ist natürlich irgendwie auch klug, weil Teil einer Marketingstrategie. Die Serie, die baut ja auf so einem sehr erfolgreichen Popkultur-Franchise, bei dem vermutlich die wenigsten an diese Original-Cartoons aus dem Magazin The New Yorker der 1930er Jahre von Charles Addams denken. Ne? Die meisten, die denken wahrscheinlich eher an Kinofilme mit Christina Ricci als Wednesday und Angelica Houston als ihre Mutter oder das Musical. Und es gibt sogar auch schon eine YouTube-Serie, so ein Spin-off auch von der erwachsenen Wednesday namens Adult Wednesday Addams. Die ist aber lange nicht so berühmt geworden wie die Adaption von Netflix. Diese aktuelle Serie, die ist ja auch mit Tim Burton in der Regie und da spielen einfach sämtliche Hollywood-Stars auch mit. Catherine Zeta-Jones als die Mutter von Wednesday, Morticia Addams oder Louis Guzman spielt den Vater, Gomez Addams, und neu in der 2. Staffel mit dabei ist Steve Buscemi als neuer Schuldirektor der Schule für Außenseiter, Freaks und Monster. Nevermore heißt diese Schule. Zu der Wednesday nach der Sommerpause in der Staffel 2 dann zurückkehrt.
Warte, das ist das erste Mal, dass du freiwillig zu einer Schule zurückkehrst. Wie fühlt sich das an?
Als würde man zu seinem Tatort zurückkommen. Und ich weiß, wo man hier die Leichen vergraben hat. Ich bin das unkontrollierte Chaoslight. Ich werde mir diesen Ort so formen, wie ich das möchte.
Und dann kommt es nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt hat. Aber anders als in Staffel 1 ist Wednesday keine Außenseiterin mehr innerhalb dieser Schule, sondern allen bekannt und wird sogar auch ja wie so eine Art Retterin der Schule gefeiert, weil sie den Hulk, das Monster der ersten Staffel, enthüllt hat. Wednesday findet diesen Ruhm natürlich unangenehm, weil sie eigentlich ja nicht gemocht werden möchte. Ja. Typisch, wie sie so unterwegs ist. Sie will lieber in Ruhe gelassen werden und stattdessen wird sie eben von allen Schülern und Schülerinnen gefeiert und sogar eben zur Schülerin des Jahres gekürt.
Und was sagst du jetzt nach den ersten 4 Folgen der 2. Staffel? Also bekommt man direkt Lust auf den 2. Teil?
Also ich muss sagen, ich bin nicht ganz überzeugt. Ich fand die 1. Staffel richtig gut, auch wenn ich die Kritik von vielen verstehen kann. Da wurde ja bemängelt, dass die Serie so eine klassische Coming-of-Age-Young-Adult-Geschichte ist, voller vorhersehbarer Twists und auch mit wenigen Überraschungen und zu viel Handlungssträngen für die 8 Episoden. Auch die Liebesgeschichten fanden nicht alle so wirklich passend, wenig authentisch für Wednesdays eher stoischen, ihr könnt mich alle mal Charakter. Auch Plot und Dialog und Witz, naja, wurden immer mal wieder kritisiert. Ich habe jetzt nicht laut gelacht, auch nicht in der 2. Staffel. In der 1. Staffel fand ich aber den Sog der Geschichte richtig stark und das ging mir jetzt bei Staffel 2 nicht mehr so. Nach den 4 Folgen ist der Grund, warum ich auf jeden Fall wieder einschalte, eher der Hype als die Story, weil ich will natürlich Lady Gaga im 2. Teil der Staffel, dieser jetzigen aktuellen Staffel sehen. Da spielt sie eine legendäre Nevermore-Lehrerin Rosalind Rodwood und es wird dann wohl auch passend noch einen Song von ihr geben namens Dead Dance. Und Lady Gaga hat schon bei dem großen jährlichen Netflix-Event im Mai zu Songs in so einem Wednesday-Grusel-Look performt und eben auch diesen viralen Dance, den du schon erwähnt hast, aus Staffel 1 eingebaut. Der zweite Teil dieser zweiten Staffel, der kommt aber eben erst am 3. September raus.
Okay, und die erste Staffel wurde ja auch viel dafür kritisiert, nicht wirklich gruselig zu sein. Wie viel Horror gibt es denn jetzt im ersten Teil von der jetzigen neuen Staffel?
Ja, also es gibt schon ein paar Momente, aber keiner hat mich wirklich geschüttelt. Viel weniger sogar eigentlich noch als Staffel 1. Allerdings ist Staffel 2, würde ich schon sagen, ein bisschen düsterer an manchen Stellen. Wenn Wednesday beispielsweise in der ersten Folge direkt von einem Serienkiller gekidnappt wird, der offenbar wohl noch sehr viel mehr kleine Mädchen auf dem Gewissen hat. Wednesday reiht sich aber überhaupt nicht ein in diese Reihe sehr vieler ja erfolgreicher Horrorfilme und Serie der letzten Jahre, ne, wie The Substance oder The Last of Us, die ja ein wirklich sehr breites Publikum erreicht haben, richtig Mainstream sind und richtig unter die Haut auch gehen. Wednesday bleibt da, finde ich, was Horror angeht, eher oberflächlich. Die Figuren sind mehr so nach Tim Burton-Manier, melancholisch, lankonisch, nicht wirklich bitterböse. Es wird zwar auch gestorben, aber die Menschen, die sterben, um die trauern wir nicht so wirklich. Und die Monster und Zombies sind auch eher lustig oder haben irgendwie sowas Niedliches, ne, wie diese riesigen Glubschaugen, die das Hyde hat. Wednesday, würde ich sagen, hat eben auch einfach eine ganz andere Zielgruppe, in der auch Kinder im Blick sind. Alfred Goff, der die Serie zusammen mit Miles Miller geschrieben hat, der sagt auch in einem Interview, dass eben von 8- bis 80-Jährigen alle zugeschaut haben. Und das ist eben auch eher die Zielgruppe, die sie dann auch weiterhin anstreben.
Aber melancholisch, finde ich, trotzdem klingt interessant. Würdest du denn die Serie insgesamt empfehlen? Also was ist vielleicht gelungen an der zweiten Staffel?
Also ich finde, Wednesday als Figur ist einfach großartig, ne? Und die ist einfach auch hervorragend gespielt von Jenna Ortega. Dieses smarte, widerspenstige, was sie hat, dass ihr Fame so egal ist. Und das lebt sie einfach in jeder Zelle ihres Seins. Kein Mensch in ihrer Nähe bekommt einen freundlichen Blick ab. Auch nicht die, für die sie sogar ihr Leben riskiert. Und ihr Style, der ist auch schon legendär. Also ich kleide mich jetzt ganz anders als Wednesday, aber ich habe mich auch erwischt dabei, wie ich an einer Stelle dachte, so, oh, diese klobigen schwarzen Stiefel, die sehen einfach gut aus und treffen mit Sicherheit auch ein Klamottennerv von vielen jungen Fans. Und Wednesday möchte selbst unter den Außenseitern Außenseiterin sein. Und das ist völlig untypisch, auch für weibliche Figuren, ne? Das macht Wednesday, finde ich, auch zu einem feministischen Vorbild. Mhm. Und in der Serie spielen ja sonst auch ganz viele Frauen tragende Rollen, was auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und auch die Popkulturreferenzen, finde ich, machen sehr viel Spaß. Kaum eine Folge vergeht, ohne dass dann berühmter Schriftsteller zitiert wird. Auch Steve Buscemis Figur des Direktors ist an Edgar Allan Poe angelehnt und die Musiklehrerin, die auch neu ist, die inspiriert von Florence Welch, von Florence and the Machine und auch von Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer aus diesem Film Die Hexen von Eastwick. Mhm. Mein persönliches Highlight ist definitiv die Figur von dem Onkel Fester, gespielt von Fred Armisen. Der bringt ganz viel Leichtigkeit und Warmherzigkeit rein und ist auch wirklich lustig. Und schlussendlich, muss ich sagen, will ich natürlich sehen, ob es nicht vielleicht doch auch so ein virales Moment gibt wie den Tanz aus Staffel 1. Und das will ich natürlich dann aus erster Hand miterleben und nicht, wenn schon alle drüber sprechen.
Ab heute gibt es also den ersten Teil, die ersten 4 Folgen der zweiten Staffel von Wednesday auf Netflix zu sehen. Die große Einordnung haben wir bekommen von Serienkritikerin Emily Toomey. Ich danke dir herzlich.